D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute im Sonderangebot 450 Supermarktfilialen. Gerne auch einzeln abzugeben. Kaisers Tengelmann, habt ihr gerade in den Nachrichten gehört, wird in viele Zeile zerlegt. Und wer will, der kann da zuschlagen, kann sich so eine Filiale sichern. Wer da zuschlagen könnte und was mit den Mitarbeitern passiert, das besprechen wir gleich hier bei uns. Außerdem starten wir ja jetzt so langsam ins Wintersemester 2016. Irene, an was erinnerst du dich beim Start ins Studium noch besonders?
Also der Hörsaal war total voll, ganz viele Gesichter, ganz viele Leute. Aber sofort sind welche rausgefallen, mit denen ich heute immer noch befreundet bin.
Das stimmt. Und das ist ja die Frage. Man möchte ja auch neue Menschen kennenlernen. Man möchte neue Freunde gewinnen. Und wie schafft man den perfekten ersten Eindruck? Unsere Reporterin hat versucht herauszufinden, wie man beim ersten Kennenlernen besonders strahlt. Die Redaktionskonferenz am 17.10. mit dem Studio ist Verena von Keitz.
Hallo.
Und am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo.
D-Radio Wissen.
Ab heute im Herbst Schlussverkauf Kaisers Tengelmann. Also nicht die Lebensmittel in Kaisers und Tengelmann, sondern die Filialen der Supermarktkette. Es ist wirklich ein bisschen wie Resterampe. Interessenten können für jede einzelne der knapp 450 Filialen ein Gebot abgeben. Der Komplettverkauf an Edeka, der ist ja am Bundeskartellamt gescheitert. Und wenn es um Läden geht, dann geht es ja auch immer um Jobs. Bis zu 8000 Stellen können am Ende wegfallen. ARD-Wirtschaftsjournalist Jörg Marksteiner, wie läuft denn das ab, wenn ich jetzt an einer Filiale von Kaisers Tengelmann interessiert wäre? Was müsste ich tun? Kann da wirklich jeder ein Gebot abgeben?
Ja, tatsächlich haben die Ersten ihr Interesse schon angemeldet. Die waren sogar noch ein bisschen fixer. Die wurden heute angeschrieben. Die bekamen jetzt erstmal eine Liste mit einer Filialbeschreibung. Und die haben jetzt eine Woche Zeit zu sagen, für welche Standorte sie sich interessieren, ob mit oder ohne Ware, ob sie das Personal mit übernehmen wollen oder nicht. Erstmal geht es nur um 107 Läden in Nordrhein-Westfalen. Der Rest, die restlichen Läden in Bayern und Berlin, die sollen Anfang des Jahres dann ausgeschrieben werden. Und das geht dann so weiter. Alle, die Tengelmann für einige vertrauenswürdig hält, ich würde da wahrscheinlich rausfallen, wenn ich mich um eine Filiale bewerbe, die bekommen dann per Datenleitung Einblick in die genauen Zahlen, also Umsatz, Kosten und so weiter. Ja, und dann wird Tengelmann versuchen, möglichst große Pakete zu schnüren, um möglichst einen Klein-Klein-Verkauf zu vermeiden.
Die großen Konkurrenten von Kaisers Tengelmann sind ja Rewe und Edeka. Werden die am Ende einfach die meisten Filialen übernehmen?
Ja, ganz so einfach ist das nicht. Edeka bekommt zwar ein Vorkaufsrecht, das hat der Eigentümer, der Familienunternehmer Karl Irrewan Haupt gesagt, einfach weil die jetzt sehr lange zu Tengelmann gehalten haben. Aber die können sich jetzt nicht unbegrenzt Rosinen rauspicken, denn es gibt Stadtteile in Berlin, in Düsseldorf, andere Regionen, da wird das Kartellamt nicht zustimmen. Da ist Edeka einfach schon zu mächtig, hat zu viele Filialen, da bekommen sie Probleme. Also es ist gut möglich, dass auch andere neben Edeka und neben Rewe zum Zuge kommen, vor allen Dingen, wenn sie dann bereit sind, große Pakete zu übernehmen. Also auch eine Coop oder die Migros aus der Schweiz mit der Tegu-Tochter in Deutschland, kleinere wie Bünding, Dole, Discounter, Aldi, Lidl, Norma, auch Drogerien, alle die könnten natürlich Interesse anmelden und ich gehe mal davon aus, die haben natürlich schon für sich genau durchgerechnet, auf welche Filialen sie da genau schielen.
Gibt es denn eigentlich noch Last-Minute-Hoffnung, dass am Ende jetzt Kaisers Tengelmann doch als Ganzes verkauft wird? Wie siehst du da die Chancen?
Also ich würde sagen, ziemlich gering bis nicht vorhanden. Ich denke, wenn es überhaupt noch eine einigermaßen akzeptable Lösung gibt, dann eher so eine Art Großaufteilung, wie Konkurrent Rewe das vorgeschlagen hat. Die haben gesagt, wir würden die Problemregion in Nordrhein-Westfalen nehmen, dazu Berlin. Dafür bekommt Edeka dann die lukrativen Märkte in Bayern. Das wäre für die Mitarbeiter relativ akzeptabel, denn Rewe hat ja gesagt, wir halten auch alle Auflagen ein, die bei einer Komplettübernahme gegolten hätten. Also 5 Jahre Jobgarantie, Tariflohn, Betriebsräte und so weiter. Aber auch darauf haben die Supermarktchefs sich bei ihren Spitzentreffen nicht einigen können. Heute hat die Bundesregierung nochmal appelliert, einigt euch irgendwie, aber das ist noch möglich, bis die erste Filiale verkauft wird, aber dieses kleine Zeitfenster schließt sich jetzt.
Als Schlecker zerbrochen ist, da ging das am Ende relativ schnell, die Marke Schlecker ist komplett verschwunden, ihr Platz sehen wir auch nicht mehr, wird das in diesem Fall genauso laufen?
Ja, ich denke schon. Also im besten Fall werden die Märkte ziemlich schnell umlackiert auf Edeka Blau oder Rewe Rot oder wie auch immer. Und das Personal arbeitet weiter. Das ist auch schon mal passiert, als sich Tengelmann vor einigen Jahren aus dem Rhein-Main-Gebiet zurückgezogen hat. Oder als der Discounter Plus verkauft wurde und zu Edeka kam. Da stand dann plötzlich Netto dran. Ich denke, viele Kunden wären einfach schon froh, wenn überhaupt dieser Laden dann als Lebensmittelgeschäft weiter erhalten bleibt.
Ja eben, weil was denn mit den Läden, an denen niemand Interesse hat? Werden die dann dicht gemacht? Also könnte es sein, dass so in so kleinen Dörfern demnächst kein Supermarkt mehr ist?
Ja, das ist ziemlich realistisch. Im schlechtesten Fall zieht der Supermarkt aus. Vielleicht kommt da noch ein Tierfutterladen, Matratzengeschäft oder ein Euroshop oder sowas rein. Es kann aber auch sein, dass ein Laden lokal leer steht, denn die Mietverträge, die laufen weiter. Die können nicht jetzt einfach gekündigt werden, bestenfalls noch gegen eine Zahlung. Das kann ein Problem sein, vor allen Dingen auf dem Land noch deutlich mehr als in den Innenstädten. Die Läden und die Filialen in den Innenstädten, vor allen Dingen in München und Berlin, die gelten als sehr lukrativ. Da rechnen alle damit, das gibt einen richtigen Bieterwettstreit. Aber in NRW und auf dem Land, da sieht es ganz anders aus. Gerade Nordrhein-Westfalen, viele Läden alt, klein, unrentabel. Selbst der Eigentümer sagt, also wenn von den 100 Läden am Ende noch 30 oder 40 als Supermärkte bestehen bleiben, wäre das schon ein Erfolg.
Hm. Was ist denn jetzt mit den Mitarbeitern? Du hast es gerade schon mal angedeutet. Können die denn so einfach übernommen werden?
Also für die ist das natürlich im Moment ganz wahnsinnig schwierig. Die sollen weiter kassieren, weiter 100 Gramm Aufschnitt abwiegen, als wäre nichts. Mhm. Und wissen alle, sie arbeiten nur auf Abruf. Keiner kann heute sagen, welche Filiale wie lange überlebt, ob sie weiter beschäftigt werden, ob sie das Glück haben, dass sie zu einem Rewe- oder Edeka-Markt kommen oder ob es eben ein 1-Euro-Shop wird oder ein Discounter, der keine Bedientheken hat, der 10-mal weniger Sortiment hat, weniger Personal braucht. Und ganz schlecht sieht es natürlich für alle Mitarbeiter, die 2000 in der Verwaltung aus, in den Logistiklagern, in den Fleischwerken. Das braucht man als zentrale Geschichten nicht mehr, wenn man die Filialen einzeln verkauft. Morgen beginnen wahrscheinlich die Sozialplanverhandlungen.
Die Filialen von Kaisers Tengelmann stehen ab sofort zum Verkauf. Was würden da bloß Josef Kaiser und Emil Tengelmann dazu sagen, wenn sie noch leben würden? ARD-Wirtschaftsjournalist Jörg Marksteiner war das mit den Infos.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Was macht man eigentlich, wenn man sich in einer wichtigen Situation verletzt oder wehtut? Augen zu und durch, oder? Zumindest versuche ich das so. Also cool bleiben, dass niemand merkt, dass man sich im Finger geschnitten hat oder wie übel das Knie wehtut, wenn man sich's angestoßen hat. Die coolste Sau von allen ist aber mal wieder Beyoncé. Die singt auch weiter, wenn ihr Ohr blutet. Verena von Keitz, was genau ist da passiert?
Also Beyoncé hat gerade bei einem Konzert am Samstag in New York beim Song Haunted gezeigt, dass sie wirklich keine Memme ist. Da hat sie nämlich so große afrikanische Ohrringe zum Kostüm getragen und ist offensichtlich bei einem Tanzmove irgendwie hängen geblieben an diesen Ohrringen und hat dann wirklich das Ohr eingerissen. Hat man jetzt im Video nicht sofort gemerkt, aber sie hat einfach bloß das Blut weggewischt und bis zum Ende weitergesungen. Also gesungen.
Okay. Sie hat damit bewiesen, dass sie Vollprofi ist. Aber damit ist die Geschichte natürlich nicht zu Ende. Danach geht's auf Twitter weiter.
Genau. Zumindest liest sich das gerade so in der Berichterstattung, als wäre da das Blutfestival losgegangen. Denn es heißt, dass kurz nachdem das Videomaterial zu diesem Song und zu dem eingerissenen Ohr erschienen ist, von dem Auftritt, dass dann gleich ein paar durchgeschossene Fans angefangen hätten, aus so einer Art Solidarität oder wie auch immer man das nennen will, Fotos zu posten, auf denen sie selber bluten. Also es gibt da ein Foto, wo einer aus dem Ohr blutet, was sie gepostet hat, oder sich in den Arm zu ritzen. Also unter den Hashtags Cut for Beyoncé oder Blood for Beyoncé ging das dann so ein bisschen rund.
Und haben sie?
Sie haben tatsächlich, also ich habe jetzt mal bei den Hashtags durchgeforstet und mir scheint, dass es wirklich nur ganz wenige waren, die das tatsächlich gemacht haben. Also konkret drei, eben die eine, die aus dem Ohr blutet und zwei sehen so aus wie jemand, der sich den Arm geritzt hat gerade. Bei dem einen Foto dazu, bei dem geritzten Arm, steht dann schon der Text: If the Queen bleeds, the Hive must unify and leak our blood to restore her spirits. Also nach dem Motto, Beyoncé hat ja so eine Followerschaft, die nennt sich Beehive in Anlehnung an Bienenstock, ne? Und wenn die Königin blutet, dann müssen alle ihr Blut geben. Naja, man kann jetzt irgendwie darüber nachdenken, dass da halt durchgeknallte Leute unterwegs sind, aber eben viel mehr als diese drei habe ich einfach nicht entdeckt.
Trotzdem ist das Ding ziemlich abgegangen.
Ja, sehr viele haben dann sofort wirklich dagegen getextet, dass Beyoncé das wohl auch nicht gutheißen würde und echte Fans sowas auch nicht machen würden. Andere haben die Reaktion dann mit völlig übertriebenen Horrorfotos zu Ende gebracht. Also jemand zeigt dann so an seiner Hand ein abgeschnittenes Ohr. Aber ich würde mal sagen, das ist schon wirklich fake.
Hoffentlich.
Und für mich zeigt es mal wieder ein bisschen, dass Twitter schon eben auch dazu taugt, die Aktion von einigen ganz wenigen sehr hoch zu kochen.
Beyoncé hat sich bei einem Auftritt am Ohr verletzt und hat dann einfach weitergesungen, ist Profi. Und wir können sagen, sie hat sich sicherlich nicht absichtlich verletzt. Und das sollte auch niemand anders tun. Aus welchem Grund auch immer, selbst wenn man größter Fan ist.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Tja, volle Hörsäle. Schlangen an der Essensausgabe in den Mensen, kaum ein freier Fahrradständer zum Anschließen der Räder. Heute geht das Wintersemester los. In den ersten Wochen wird viel, viel los sein auf den Campussen in Deutschland. Das flaut ja erfahrungsgemäß nach einiger Zeit etwas ab, aber jetzt ist erstmal voll und trotzdem tausende neue Leute, tausende neue Chancen, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. oder es komplett zu vermasseln, ist natürlich die Frage. Denn der erste Eindruck bleibt. Das zeigen wissenschaftliche Studien. Nur Zehntelsekunden entscheiden darüber, ob wir eine Person mögen oder eben nicht. Und wir wollten deshalb wissen, wie hinterlasse ich einen guten Eindruck? Und auf was achtet ihr, wenn ihr jemanden zum allerersten Mal seht?
Ausstrahlung einfach. Wie geht der Mensch? Wie guckt er? Guckt er freundlich?
Gefällt er mir vielleicht auch? Also ist er hübsch?
Man sucht doch Parallelen, wenn jemand entspannter drauf ist oder ähnlich gekleidet ist.
Ob er witzig ist?
Es gibt so viele verschiedene Dinge, auf die wir achten können, wenn wir eine Person zum ersten Mal sehen.
Die Festivalbändchen an seinem Arm haben wir schon gezeigt, der geht auch selbe Musikrichtung so und dann uns gedacht, ja, passt.
Bei einer Sache aber sind sich die Studenten Florian, Chris, Marie und Zoe einig.
Es geht ja meistens so in den ersten paar Sekunden hat man das schon entschieden, so ob man den mag oder nicht.
Wo es einfach passt, das passt dann meistens auch von Anfang an.
Sowohl Marie und Zoe als auch Florian und Chris haben sich an der Uni kennengelernt.
Wir haben uns am ersten Unitag kennengelernt. Ja. Seitdem hängen wir miteinander ab.
Das war wirklich, also wir haben uns kennengelernt und es war so, okay, ja. Freunde, wir wohnen jetzt auch zusammen.
Der erste Eindruck ist oft entscheidend, wenn wir neue Leute treffen. Und das ist kein Zufall, sondern hat einen guten Grund, sagt die Radiowissen Gestik- und Mimikexperte Dirk Eilert.
Weil in der Steinzeit musste ich ganz schnell urteilen, gefährlich oder nicht gefährlich, also Feind oder Freund.
Unser Gehirn ist also seit Jahrtausenden darauf trainiert zu entscheiden, kann mir mein Gegenüber gefährlich werden oder nicht? Kann ich dieser Person, die ich da gerade zum ersten Mal sehe, vertrauen oder nicht? Eine Entscheidung, die wir blitzschnell treffen, erklärt Dirk Eilert.
Nach Studien brauchen wir maximal 100 Millisekunden, also ein Wimpernschlag quasi, so schnell geht das. Und dabei ist natürlich die Körpersprache und die Mimik insbesondere das Wichtigste, kann man sich vorstellen, weil 100 Millisekunden sind nicht lange, da kann man nicht viel sprechen. Deswegen kommt es auf die nonverbalen Signale an.
Wie ist so der erste Augenkontakt, so wirkt er sympathisch?
Ob jemand so eine offene Ausstrahlung hat, also guckt er mich an oder schaut er nur weg?
Blickkontakt. Sehr wichtig beim ersten Eindruck. Das bestätigt auch die Forschung.
So im Schnitt 3 Sekunden Blickkontakt wirken positiv, wirken selbstbewusst, wirken zugänglich. Wenn der Blickkontakt länger dauert, dann kommt es zu deutlichen Abzügen beim Thema Sympathie und beim Thema Vertrauenswürdigkeit.
Den oder die neue Bekanntschaft also bitte auch nicht zu lange und penetrant anstarren, rät unser Mimik- und Gestikexperte Dirk Eilert. Außerdem lächeln. Das lässt euch auch vertrauenswürdig erscheinen. Und achtet auf eure Kopfhaltung.
Stichwort Clinton und Trump, die neigen beide dazu, den Kopf leicht in den Nacken zu legen, was leicht überheblich, leicht arrogant wirken kann. Und das sieht man ja auch, es heißt ja nicht umsonst, wir haben die 2 unbeliebtesten Präsidentschaftskandidaten aller Zeiten. Stattdessen kann man den Kopf leicht zur Seite neigen. Das stärkt nach Studien den Eindruck der Vertrauenswürdigkeit.
Okay, also wenn ihr beim nächsten Erstsemestertreffen oder bei den Kumpels von eurem neuen Freund einen guten ersten Eindruck hinterlassen wollt, erstens lächeln, zweitens den Kopf leicht zur Seite und drittens Blickkontakt aufnehmen, aber nicht länger als 3 Sekunden. Ob das klappt?
Nee, ich glaube, man muss authentisch sein und einfach sein eigenes Ding durchziehen.
Wenn man ist, wie man ist, dann trifft man auch die Leute, die zu einem passen, anstatt so irgendwie jetzt eine super Außenwirkung zu machen, so, das bringt ja nichts, weil dann wirkt man vielleicht auf Leute gut, mit denen man aber eigentlich gar nicht klarkommt, nur weil man sich in dem Moment so gegeben hat und deswegen macht das ja keinen Sinn.
Und Florian und Chris müssen es wissen. Die fanden sich als Erstsemester am ersten Unitag auf den ersten Blick sympathisch und sind heute, 5 Jahre später, immer noch befreundet.
Der erste Eindruck. Nicht ganz unwichtig jetzt zum Start ins Wintersemester. Julia Möckel hat mit euch drüber gesprochen.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Eine Allianz zum Sturm auf Mossul. Alle gegen die Terrormiliz IS. Was erstmal nach Einigkeit und nach Pakt oder Koalition klingt, das ist eigentlich ein zusammengewürfelter Haufen, naja, ungleicher Partner. Die irakische Nationalarmee ist dabei, die kurdische Peshmerga, die internationale Koalition gegen den IS und lokale Milizen, das sind quasi die Angriffe der USA. Außerdem wollen schiitische Milizen mitmischen, genauso wie Truppen, die von der Türkei ausgebildet wurden, und PKK-Kämpfer könnten auch noch dazukommen. Alle gegen den selbsternannten Islamischen Staat, gegen die Terroristen. Björn Blaschke in Kairo. Wie ist denn der Tag heute verlaufen, der erste Tag des Sturms auf Mosul?
Ja, der wirkt weniger chaotisch als all das, was du jetzt gerade aufgezählt hast. Also es wirkt eigentlich relativ geordnet und darauf legen auch bisher alle Wert. Also der Kurdenpräsident Masoud Barzani hat zum Beispiel gesagt, es ist das erste Mal, dass kurdische Peschmerga Seite an Seite mit der irakischen Armee kämpfen. Und zusammen hat man eben auch tatsächlich schon diverse Erfolge vermeldet. Also man sagt, dass gut ein Dutzend Dörfer in der Nähe von Mosul eingenommen worden seien. Die Kurden im Besonderen sagen noch, dass gut 200 Quadratkilometer befreit worden sein vom IS. Und muss man dazu sagen, dass diese Gegend nicht besonders stark besiedelt ist. Also da wird ein Erfolg vermeldet, der vielleicht gar nicht so erfolgreich ist oder nicht so spektakulär, wie es erstmal klingen mag. Von Seiten der Koalition, die da vorrückt, ist es erstmal ein erfolgreicher Tag gewesen, sagen zumindest diese Koalitionäre.
Sag nochmal, warum ist Mosul eigentlich so wichtig?
Na, Mosul ist eine historisch wichtige Stadt. Es ist das Zentrum des alten Nineveh, in der Bibel schon erwähnt. Jonas, der Mann, der vom Wal verschluckt worden ist, also eine biblische Stadt ist es. Es ist ein altes assyrisches Zentrum. Also das, all das sozusagen, das Historische, dann ist es inmitten einer sehr ölreichen Gegend. Mosul ist auch symbolisch wichtig, weil es die zweitgrößte Stadt des Irak ist. Es war unter Saddam Hussein, war es die Kaderschmiede der Offiziere und. Also viele Dinge, die Mosul tatsächlich symbolisch wichtig machen. Und es war eben auch die erste Stadt, die 2014 überrannt worden ist, de facto vom IS.
Mosul ist die letzte große IS-Hochburg im Irak. Viele gehen davon aus, dass die Terrormiliz sie hart umkämpfen wird. Sie sollen auch Tunnel gegraben haben, Minen gelegt haben. Wie lange kann denn die Eroberung jetzt dauern? Und was ist mit den vielen Zivilisten, die jetzt mitten im Krieg sind?
Der Regierungschef, der irakische Regierungschef Haider al-Abadi hat gesagt, dass man sich auf einen Kampf über Wochen hineinstellen muss. Und wenn der das schon sagt, dann würde ich sagen, bin ich noch pessimistischer. Ich würde sagen, man muss von Monaten ausgehen. Also Haider al-Abadi hat immer gesagt, wenn es um Fallujah oder Ramadi beispielsweise ging, zwei andere Städte, die vom IS befreit worden sind, dass man das innerhalb weniger Tage hinbekommen würde. Jetzt spricht er von Wochen, also da bin ich ein bisschen pessimistisch. Und das sorgt wahrscheinlich auch dafür, dass die Zahl der Flüchtlinge im Laufe der Zeit immer größer wird. Und man rechnet damit von Seiten der Vereinten Nationen, dass gut 500.000 Menschen im Laufe der Zeit Mosul verlassen könnten. 500.000, eine halbe Million. Es soll noch 1,4 Millionen ungefähr in der Stadt sein. Möglicherweise werden auch einige von diesen Menschen als menschliche Schutzschilde genutzt vom IS. Das alles weiß man aber eben auch nicht, was da tatsächlich kommen würde.
Sunniten, Schiiten, Türken, kurdische Kämpfer, Gruppen, die an sich eigentlich eher verfeindet sind. Du hast gerade gesagt, die Koordination hat jetzt heute eigentlich ganz gut geklappt, aber es könnte ja sein, dass sie irgendwann dann doch eigene Interessen vertreten dort, oder?
Ja, erstmal hat man ein geeintes Interesse, das ist die Befreiung Mosuls vom IS. Das ist das einende Moment und das entzweiende wird wahrscheinlich erst danach kommen irgendwann, wenn es eben darum geht, wer wird eigentlich Mosul künftig regieren. Man wird auf jeden Fall versuchen wollen, dass Mosul nicht nochmal, ich sag mal, anfällig ist für eine radikale Gruppe wie den IS. Man muss dazu sagen, 2014, als der IS in die Stadt gekommen ist, waren alle überrascht, wie schnell er nach Mosul reingekommen ist. Und das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass es Leute gab, die auf Seiten des IS standen, weil sie so verzweifelt waren über die Politik, die in Bagdad betrieben worden ist. Du hast es gerade gesagt, Sunniten auf der einen Seite. Mosul ist dominiert, 80% ungefähr von Sunniten. Die Regierung in Bagdad allerdings war zu der Zeit 2014 dominiert von Schiiten. Und zwar von welchen, die relativ kompromisslos waren, die Sunniten diskriminiert haben. Das heißt, man muss jetzt darüber nachdenken, was aus Mosul dereinst wird, wenn die Stadt vom IS befreit ist, damit eben die Menschen dort sich nicht wieder diskriminiert fühlen und dann möglicherweise nochmal anfällig sind für Organisationen wie den IS, Al-Qaida, jedenfalls militante Gruppierungen, in denen man eine Alternative sehen könnte zu der Zentrale in Bagdad.
Die Befreiung von Mosul, der Sturm auf Mosul hat begonnen, heute der erste Tag. Die Radiowissen-Korrespondent Jörg Blaschke war das mit den Infos.
Die Radiowissen, Redaktionskonferenz.
Schon lange nicht mehr diese volle Bezeichnung in den Mund genommen. Achtung, patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Es klingt nach 2 Jahren Pegida irgendwie immer noch albern. Wobei, wir sollen sie ja ernst nehmen, ne? Die Pegidisten. Am Wochenende hat Pegida in Dresden tatsächlich 2-jähriges Bestehen gefeiert. Heute ist Montag. Montags geht Pegida in Dresden auf die Straße. Heute gibt es dazu aber noch ein Bürgerfest von Pegida-Gegnern, die verhindern wollen, dass Pegida auf die Straße gehen kann. Vor allem durch Pegida, aber auch durch die Politikerbeschimpfungen am Tag der Deutschen Einheit leidet das Image dieser Stadt. Dresden enorm. Viele Dresdner fühlen sich dadurch ungerecht behandelt, dass alle pauschal auf ihre Stadt schauen und darauf rumhacken und die Medien Dresden häufig als Nazi-Hochburg darstellen. Janina studiert in Dresden, engagiert sich immer wieder in unterschiedlichen Vereinen gegen Pegida. Janina, wer viele Nachrichten schaut und somit auch von außen auf Dresden schaut, der sieht momentan ein düsteres Bild eurer Stadt. Wie erlebst du Dresden im Moment?
Ja, Dresden erlebt man momentan natürlich sehr gespalten. Man erlebt in der Gesellschaft alltäglich immer wieder, dass es unterschiedliche Gruppierungen gibt, die sich auch sehr kritisch gegenüberstehen und dass ein Diskurs kaum noch machbar ist irgendwie. Insgesamt finde ich Dresden im Vergleich zu anderen Städten sehr konservativ. Und was ich erschreckend finde, ist, dass man öffentlich auch mit verfassungsfeindlichen Symbolen hier rumlaufen kann, ohne dass es wirklich Konsequenzen hat für die Träger dieser Symbole.
So, und was wir dann mitbekommen, also in den Medien, da bekommt man schnell mal den Eindruck, dass Dresden ein einziger brauner Sumpf ist. Die Darstellung ist wahrscheinlich überzogen, kommt aber halt eben so rüber.
Ja, wahrscheinlich nicht zu Unrecht, dass diese Darstellung, dass Dresden ein brauner Sumpf ist, das kommt nicht von ungefähr. Dresden ist schon sehr konservativ, würde ich sagen. Und für mich spiegelt sich das auch so ein bisschen im Fußballverein Dynamo Dresden tatsächlich nochmal wieder, weil ich das Gefühl habe, dass da auch sehr viele rechtsradikale Leute zum Teil sind. Aber eben nicht nur. Es gibt auch sehr viele Gegenproteste, die allerdings sehr fragmentiert und zersplittert untereinander sind.
Wie fühlt sich denn dann das Leben für dich in Dresden an? Hast du mal das Gefühl gehabt, oh, ich will eigentlich hier weg?
Ja. Ich kenne viele Leute, die sich sehr unwohl fühlen. Dazu zähle ich mich auch selber. Nach meinem Studium werde ich, denke ich, hier wegziehen aus Sachsen.
Okay. Und durch diese Pauschalisierung, dass viele sagen, ja, das ist eben so ein brauner Sumpf da in Dresden. Oder wenn wir Jan Böhmermann gucken, Neo Magazin Royal, ist ja mindestens in jeder Sendung ein bis zwei Dresden-Gags drin. Fühlst du dich gegenüber deiner Stadt ungerecht behandelt?
Nein, da ich selber mehrere Anfeindungen schon erlebt habe, wenn man sich in eine andere Richtung engagiert, wenn man sich eher links engagiert, wird man tatsächlich regelmäßig angefeindet in Dresden.
Kannst du dir nicht vorstellen, dass man das Image wieder drehen könnte? Könnte man was tun aus deiner Sicht, um das Image wieder positiver zu gestalten irgendwann?
Ich denke, es ist möglich, dass das Image wieder umgepolt wird hin zu einem weltoffeneren. Dafür erfordert es aber massive Kraftanstrengungen von allen Seiten. Und das muss auch von oben herab ein bisschen gesteuert werden, sprich von der Regierung und von zentralen Stellen vielleicht.
Aber würde das dann nicht auch bedeuten, dass Leute wie du jetzt gerade nicht wegziehen, sondern sagen, ich bleibe erst recht hier und ich sorge dafür, dass Dresden wieder, naja, besser dasteht in Zukunft?
Das ist immer dann so eine Frage, genau, ob das halt möglich ist, auch hier zu bleiben. Also man ist ja dann auch ein bisschen angewiesen auf Jobangebote. Und das ist ja dann so, dass die Wirtschaft gerade natürlich nicht gerade in Sachsen investiert zurzeit, weil es kein attraktiver Wirtschaftsstandort ist für auch zum Teil ausländische Firmen.
Hm. Nur damit ich mir das nochmal vorstellen kann, wie ist denn das, wenn ihr abends weggeht und ihr kommt ins Gespräch mit Leuten, die jetzt wirklich ganz offensichtlich brauner Meinung sind? Macht ihr da überhaupt noch den Mund auf oder sagt ihr Augen zu und durch und einfach in die nächste Kneipe?
Häufig ist man in Dresden wirklich teilweise unter sich, weil es einen Stadtteil gibt, der sehr linksalternativ ist, wo halt viele Studenten auch weggehen. Wenn man dann tatsächlich aber mal rechte Gruppierungen trifft, dann versucht man schon, mit denen ins Gespräch zu kommen, insofern das möglich ist. Häufig ist das aber gar nicht möglich, groß mit denen ins Gespräch zu kommen, weil das einfach so unterschiedliche Meinungen sind, die aufeinanderprallen, dass es da gar nicht möglich ist und sich dann lieber aus dem Weg geht.
Studentin Janina aus Dresden, 2 Jahre Pegida und die Stadt leidet unter einem immer schlechter werdenderen Image.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
An McDonald's kann man ja viel kritisieren, vor allem weil die Fastfood-Kette sehr, sehr viel Müll produziert, ne? Bei jeder Mahlzeit. Müll, Müll, Müll. Umweltschützer hassen das. Jetzt am Wochenende hat McDonald's einen kleinen Schritt gemacht in Richtung weniger Müll. Demnächst darf man nämlich offiziell seinen eigenen Becher mitbringen und mit Kaffee befüllen lassen. Das ist doch mal was, Verena. Das müsste eigentlich dich freuen. Du hast auch mit deiner eigenen Tassen dabei.
Ja, also im Grunde würde ich sagen, ganz guter Schritt, auch wenn ich mir selber dort keinen Kaffee holen würde. Aber vor allem finde ich den Anreiz gut, nämlich sie wollen 10 Cent Rabatt für den eigenen Becher geben. Das habe ich so noch nicht so oft gehört. Und bis 2017 soll das auch in allen Filialen möglich sein.
Du sagst im Grunde guter Schritt. Das klingt nach einem Aber.
Ja, ich würde jetzt mal sagen, also wenn man sich die Müllberge anguckt von McDonald's, dann ist irgendwie ein selbst mitgebrachter Kaffeebecher nun keine sensationelle Müllvermeidungsaktion. Ich persönlich, hast ja gerade gesagt, bin schon lange unterwegs mit eigenen Bechern. Und bisher hat mir auch wirklich noch nie jemand gesagt beim Kaffee, dass das nicht gehe. Trotzdem hört man in dem Zusammenhang eben immer wieder das Thema Hygienevorschriften. Und McDonald's hat sich auch lange ein bisschen dahinter versteckt, dass sie das nicht machen könnten, wegen der strengen Hygienevorschriften.
Das heißt ja immer, dass man nichts über die Theke drüber geben darf, auf die andere Seite der Theke und so. Und wie streng sind sie denn jetzt? Sind die wirklich streng?
Wenn man sich die mal genau anguckt, es ist im jeden Fall eigentlich nicht verboten, Lebensmittel in mitgebrachte Gefäße zu füllen, also auch nicht über die Theke zu nehmen. Okay. Nur sollte doch irgendwas passieren. Also dadurch, dass Lebensmittel durch mitgebrachte Gefäße von Konsumenten verunreinigt werden und das dann einem anderen schadet, dann haftet eben der Verkäufer. Und das ist der Grund, warum viele Verkäufer einfach sagen, nee, machen wir grundsätzlich nicht, um sich da nicht in Gefahr zu bringen. War wohl eben auch der Grund bei McDonald's. Bei Kaffee ist aber, wenn man sich das mal ganz ehrlich anguckt, kein Fall bekannt. Das schreibt auch die Verbraucherzentrale NRW auf ihrer Seite zu Mehrweg-Kaffeebechern, bei dem ein anderer Gast Schaden genommen hätte, weil der Kaffee schlecht geworden wäre, dadurch, dass er in Kontakt mit einer selbst mitgebrachten Tasse war. Und wenn wir uns mal überlegen, Kaffee ist ja zum Glück meistens ziemlich heiß. Bei der Temperatur ist eigentlich auch nicht zu erwarten, dass da irgendwas passiert. Trotzdem ist es natürlich gut, wenn man so einige Grundregeln beachtet.
Okay, welche sind das?
Also das wäre zum Beispiel, dass der Becher natürlich gespült sein muss und auch optisch irgendwie sauber aussieht, damit dann der Verkäufer sehen kann, ah, da ist alles in Ordnung. Also zum Beispiel, wenn der hell ist innen und nicht dunkel. Und der Becher soll nicht an den Ausguss der Kaffeemaschine kommen. Denn das ist eben insgesamt der Punkt bei dieser ganzen Diskussion auch um Lebensmittelhygiene, dass keine Bakterien und damit mögliche Krankheitserreger, die jetzt möglicherweise in deinem Becher oder an deiner Tupperschlüssel kleben, in Kontakt kommen mit der Ware, die verkauft werden soll, damit sie sich nicht vermehren und breit machen und andere Leute eventuell krank werden.
Ich bin jetzt auch nicht der typische McDonald's-Kunde, aber was ich gut finde an der ganzen Sache ist, dass es einen nochmal so vom Kopf her angestoßen hat, weil ich trinke auch mal gerne einen Kaffee Togo und ich nehme jetzt immer einen Becher mit, auch bei meinen Kaffeeläden. Warum denn nicht?
Ja, warum nicht?
Vermeidet diese Kaffeebecher. Es sind Milliarden pro Jahr.
Schrecklich. Wirklich so.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Bei der BASF in Ludwigshafen hat es gegen 11:30 eine große Explosion gegeben. Bisher ist die Rede von einem Toten, mehreren Verletzten. Ludwigshafen ist der Hauptstandort der BASF oder wie es dort in der Region auch heißt, Anilin. Ludger Fittkau ist unser D-Radio-Wissen-Korrespondent für Rheinland-Pfalz. Ludger, was genau weißt du bisher über diese Explosion in Ludwigshafen auf dem Gelände des Chemiekonzerns?
Ja, sie hat ein trauriges Ergebnis, einen traurigen Verlauf gehabt. Es gab tatsächlich einen Toten. Bisher 6 Menschen sind schwer verletzt worden mindestens und 6 Menschen werden noch vermisst. Darunter sind auch Feuerwehrleute, die dort mit Löschzügen zu einem Brand ausgerückt waren in einer Versorgungsleitung im Tanklager. Und als sie dort ankamen, kam es dann nochmal zu einer Explosion. Also das ist sozusagen für sie schicksalhaft gewesen, dass sie in dem Moment dort ankamen, um zu löschen, als es zu einer weiteren Explosion kam in einem Bereich, wo sehr explosive Stoffe, Gase und auch Öle umgeschlagen werden von den Schiffen für die Weiterverarbeitung. Das ist das Hafengebiet ganz im Norden dieses großen Areals. Wir reden über das größte Chemieareal der Welt. Und ganz im Norden, im Hafengebiet, wo diese Stoffe umgeschlagen werden, hat sich diese Explosion ereignet.
Ist denn der Brand inzwischen gelöscht?
Der Brand ist unter Kontrolle, wie es heißt. Er ist noch nicht komplett gelöscht. In diesem Bereich wird noch weiter gelöscht. Deswegen sind noch sehr viele Löschfahrzeuge aus der Umgebung dort. Nicht nur die Werksfeuerwehr von BASF. Die haben natürlich eine eigene professionelle Werksfeuerwehr. Das ist ja eine eigene Stadt, das muss man sich klar machen. 200 Chemiebetriebe auf mehreren Kilometern längs des Rheins. Das ist also wirklich eine eigene Stadt. Die haben natürlich eine Feuerwehr, aber man hat aus der ganzen Region Feuerwehren zusammengezogen und Löschboote, die vom Rhein aus löschen. Das ist schon ein Großbrand und da wird sicherlich noch einige Stunden dran gelöscht werden.
Auf der Seite der BASF im Netz, da steht wegen des Unfalls so eine fette Telefonnummer der BASF-Umweltzentrale. Da können sich die Mitarbeiter und Anwohner hinwenden. Außerdem hieß es, Anwohner in bestimmten Stadtteilen Ludwigshafens und Mannheims sollen den Aufenthalt im Freien vermeiden. Das klingt nicht gut. Was verbrennt denn da?
Das weiß man noch nicht ganz genau. Also das ist noch nicht klar. Es sind halt verschiedene Chemikalien, die dort gelöscht werden. Für alle möglichen Kunststoffe werden die gebraucht. Das kann ein explosives Gemisch sein. Man hat aber Messwagen in der Region eingesetzt. Die BASF hat eigene Messwagen. Auch die Städte haben gemessen und hat bisher bei den Stoffen, die man messen konnte, keine erhöhten Werte gefunden. Trotzdem ist es so, dass die Bevölkerung immer noch nicht nach draußen gehen soll, in den umgrenzenden Stadtteilen und Gebieten, auch in den Dörfern drumherum. darum, die sollen zu Hause bleiben, die Fenster sollen geschlossen bleiben, sie sollen auch Lüftungen abgestellt lassen. Also es ist noch keine Entwarnung gegeben. Das ist natürlich klar, solange der Brand noch nicht gelöscht ist, solange man nicht wirklich umfassend messen kann, auch in der Dunkelheit, ist es sicher ein Problem. Also es ist immer noch nicht entwarnt worden.
Sie sind besonders vorsichtig. Jetzt ist das ja natürlich Alltagsgeschäft, ne? Chemikalien umladen da in diesem Hafenbereich. Hast du nähere Informationen zu den Hintergründen jetzt schon, wie es überhaupt zu so einer Explosion da kommen konnte?
Nee, das konnte man uns tatsächlich noch nicht sagen. Es gab eine Pressekonferenz heute Nachmittag mit dem Werksleiter vom BASF. Er sagte, nein, ich kann das nicht wirklich sagen, welche Stoffe das waren. Es sind Öle, es sind Gase, die dort gelöscht werden. Es endet dort auch eine Gasleitung. Also nicht nur von den Reihenschiffen aus werden da Stoffe umgeladen, sondern es gibt auch eine Gasleitung. Das ist eigentlich komplett gesichert. Also ich war da mal auf einer Reportage. Das ist ein sehr, sehr abgeschotteter Bereich. Da kann man normalerweise keinen Schritt und Tritt alleine machen. Es ist eigentlich ein Hochsicherheitsbereich. Wie es zu diesen Problemen kam, es gab wohl Reparaturen an dieser Versorgungsleitung. Möglicherweise ist da ein Funkenflug gewesen oder haben sich Knallgase gebildet. Aber ich bin auch kein Chemiker und wenn der Fachmann da noch nichts sagen kann, sollte ich auch nicht drüber spekulieren.
Nach der Explosion und dem Brand beim Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen war das unser D-Radio Wissen Rheinland-Pfalz. Corrie Ludger, Fittgau, Dankeschön.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Einem besten Freund oder einer besten Freundin sollte man eigentlich alles erzählen können. Machen viele aber nicht. Das zeigt eine repräsentative Umfrage unter Erwachsenen in Deutschland. Demnach würde mehr als jeder Dritte auch mit seinen besten Freunden nicht über intime Dinge aus seiner Partnerschaft reden. Aber zum Beispiel einen Seitensprung würde nur jeder Sechste dem Partner und auch den Freunden verheimlichen. Auch über Finanzangelegenheiten sprechen laut der Umfrage viele Menschen lieber nicht mit ihren besten Freunden. Für die Umfrage wurden mehr als 2000 Menschen befragt. Manager in Deutschland könnten tatsächlich sehr viel besser sein. Davon ist ein Team von Wirtschaftswissenschaftlern aus Deutschland überzeugt. Sie haben Daten gesammelt in rund 1900 Betrieben. Dabei haben sie nicht nur nach wirtschaftlichen Kennzahlen gefragt, sondern auch danach, welche Daten das Management über seinen eigenen Betrieb sammelt, wie die Arbeit organisiert wird und welche Anreize die Arbeitnehmer bekommen, um motiviert zu arbeiten. Die Umfrage fand zweimal statt, einmal 2008 und einmal 2013. Es war das erste Mal, dass solche Daten in diesem Umfang in Deutschland erhoben wurden. Aus ihnen können die Forscher nach eigenen Angaben lesen, welchen Einfluss Änderungen beim Management auf die Produktivität haben. Ein Vergleich mit ähnlichen Daten aus den USA zeigt demnach, in Deutschland wären bis zu 1,5% mehr Produktivität drin, wenn die Manager besser wären. Zum Beispiel fehlten ihnen in Deutschland oft wichtige Zahlen, um ihren Betrieb zu analysieren. Oder diese Zahlen würden nicht genutzt. In Sachen Anreize für Arbeitnehmer hätten die Deutschen dagegen oft die Nase vorn. Es ist die älteste bekannte Bumerangwunde der Welt. Archäologen haben in Australien das Skelett eines jungen Mannes ausgegraben. Er starb zwischen 1259 und 1300, also lange bevor die ersten Europäer in Australien ankamen. Als die Archäologen das Skelett entdeckten, fiel ihnen auf, dass der Mann eine schwere Schädelverletzung hatte, die über den Augen begann und sich bis zum Kiefer hinzog. Außerdem waren mehrere Rippen schwer beschädigt und an einem Oberarmknochen fehlte ein Stück. Die Verletzungen konnten sie keiner bekannten Waffe zuordnen. Also schauten die Forscher auf Felszeichnungen der Aboriginals und lasen Bücher zur Geschichte der australischen Ureinwohner. Dabei stießen sie auf den Wanna. Das ist eine Art Kampfbumerang aus Hartholz. Er wurde nicht geworfen, sondern geführt wie eine Streitaxt und seine Klingenform passt zu den Verletzungen. Die Forscher gehen davon aus, dass der Mann, dessen Überreste sie fanden, erschlagen wurde durch drei gezielte Hiebe und dass seine Angreifer ihn überrascht haben. Die Erkenntnisse sind wichtig, weil sie dabei helfen können, Bumerangverletzungen auch bei anderen Skelettwunden richtig zu erkennen.
D-Radio Wissen.
Mehr Geburten. Es kommen in Deutschland wieder mehr Kids auf die Welt. Und zwar so viele wie seit 1982 nicht mehr. Dazu gibt es heute neue Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Verena von Keitz aus dem D-Radio Wissen Team. Deutschland ist also nicht mehr vom Aussterben bedroht.
Also zumindest ist das Aussterben vorübergehend gestoppt, sagen wir mal so. Nein, im Ernst. Also gucken wir mal auf die Zahlen. Das ist ja immer so ein bisschen trocken in der Statistik, trotzdem interessant. Da haben Frauen im gebärfähigen Alter in Deutschland im Durchschnitt 1,5 Kinder bekommen im Jahr 2015. Und das ist die sogenannte zusammengefasste Geburtenziffer, weil die so entsteht. Du nimmst die Zahl der Frauen im Alter zwischen 15 und 49 Jahren, die in Deutschland leben, die gelten eben in der Statistik, auch international ist das verbreitet, als Frauen, die potenziell Kinder bekommen. Und dann legst du auf die absolute Zahl der Geburten um. Absolute Zahl der Geburten war 2015 737.575 und damit kommst du dann eben auf diese Durchschnittszahl von 1,5 Kindern pro gebärfähiger Frau. 2014 lag diese Zahl nur bei 1,47.
Oh ja, auf jeden Fall mehr als im Jahr zuvor. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Im Jahr 2014 gab es eben auch nur knapp 715.000 Geburten. Allerdings ist diese Zahl der Geburtenziffer vielleicht auch ein bisschen irreführend, was die Gesamtzahl der Babys angeht. Denn wenn wir hören, höchste Geburtenrate seit 1982, dann heißt das eben nicht, dass in diesem Jahr mehr Kinder zur Welt gekommen sind als zum Beispiel 1991. Ich habe da mal in die Statistiken geguckt. Damals sind nämlich tatsächlich 830.000 Babys geboren worden. Aber damals gab es halt insgesamt mehr Frauen in dieser Altersklasse zwischen 15 und 49. Und deshalb werden dann statistisch pro Frauen weniger Kinder geboren.
Kommen wir mal zurück aus den 80ern und 90ern. Wie alt sind denn die Frauen, die momentan Mütter werden im Durchschnitt?
Das hat sich kaum verändert zu 2014. Im Durchschnitt waren die Mütter bei der Geburt 31 Jahre alt, also einen Monat älter als im letzten Jahr.
Das sind jetzt sehr, sehr viele Zahlen. Weiß man denn was über die Gründe? Also warum gibt es jetzt diesen in Anführungsstrichen Geburtenboom?
Das ist immer die große Frage. Experten sagen, dass dieser recht auffällige Anstieg der letzten 2-3 Jahre sicher auch mit den guten wirtschaftlichen Situationen zu tun haben, in denen sich Familien bei Neugründung vielleicht befinden. Möglicherweise kann auch tatsächlich das Elterngeld oder bessere Betreuungsmöglichkeiten da eine Rolle spielen. Aber das ist eben nur ein Aspekt. Jetzt kommen wir wieder zu den Zahlen. Ganz entscheidend für die Anzahl der Geburten bleibt einfach, wie viele Frauen in dem Alter sind, dass sie statistisch gesehen viele Kinder bekommen. Und da hinein wird derzeit die Gruppe der 26- bis 35-Jährigen gezählt. Die kriegen knapp 2/3 der Kinder. Also die Mütter sind in diesem Alter. Und die sind gerade im Moment ganz gut aufgestellt tatsächlich. Aber man kann ja durch die statistischen Bevölkerungsdaten auch einen Blick in die Zukunft werfen. Und die Zahl der Frauen, die in diese Altersgruppe fallen, die wird so ab dem Jahr 2020 wieder weiter abnehmen. Das hat damit zu tun, dass eben schon seit Jahrzehnten nicht mehr so viele Kinder geboren werden in Deutschland. Und das wird sich sicher wieder in einem Rückgang der Geburtenrate zeigen.
Also trotz aller Bemühungen, Familiengründungen vorantreiben.
Ja, das wird auf jeden Fall schwierig, wenn man da nicht ordentlich gegengebärt. Wenn du wirklich die Bevölkerungszahl halten willst in Höhe von 80 Millionen, da kann man tatsächlich sagen, ohne Zuwanderung wird das nichts.
Die Geburtenrate in Deutschland steigt. Von 2014 auf 2015 sind es 0,03 Kinder pro Frau, die dazugekommen sind. Also 0,03 Kevins und Chantals sind es mehr. Was für eine Freude. Dankeschön, Verena.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ein Flugzeug wird entführt. Es nimmt Kurs auf die vollbesetzte Münchner Fußballarena. Dort würden bei einem gezielten Absturz dieses Flugzeuges vermutlich 70.000 Menschen ihr Leben verlieren. Ein Kampfpilot entscheidet sich, dieses Flugzeug mit nur 170 Passagieren an Bord abzuschießen. Das ist die Ausgangssituation, die ihr heute Abend im TV-Experiment Terror in der ARD sehen werdet. Wir alle als Zuschauer sollen dann urteilen, ob der angeklagte Kampfpilot schuldig oder unschuldig ist. Wichtiger Fakt dabei ist, das Bundesverfassungsgericht, das hatte bereits vor ein paar Jahren dazu geurteilt, dass eine Maschine mit Passagieren und Crew an Bord nicht abgeschossen werden darf in so einem Fall. Auch wenn andere, eben zum Beispiel 70.000 Menschen, geschützt werden können. Puh, es ist wirklich ein schwieriges Thema, das viele, viele Fragen aufwirft. Und die stellen wir Jörg Langer, Oberstleutnant der deutschen Luftwaffe. Herr Langer, wie realistisch ist denn das Szenario, das da beschrieben wird?
Sie meinen, ein Flugzeug davon abzubringen, dass einen festen Willen hat, irgendwo, ich sag mal zum Beispiel in ein Stadion zu fliegen, dass das geschieht?
Mhm.
Da wird eine der Möglichkeiten beschrieben. Das könnte realistisch sein.
Okay, dann lassen Sie uns das mal durchgehen. Also welche Möglichkeiten gibt es denn? Was wäre aus Sicht der Luftwaffe der erste Schritt, wenn eine entführte Maschine im Luftraum entdeckt wird?
Also wenn eine entführte Maschine sich abzeichnet oder es klar wird, dort ist eine entführte Maschine, wird als allererstes eine Alarmrotte, die entweder in Neuburg oder in Wittmund starten würde, alarmiert. Die sind dann innerhalb von maximal 15 Minuten in der Lage, in der Luft zu sein. Gleichzeitig wird die militärische Führung der Luftwaffe informiert, sprich der Inspekteur der Luftwaffe oder sein Vertreter, der dann in einem solchen Fall, wenn es dann klar angekündigte Entführung ist, die Ministerin informieren würde, also die politische Ebene. Die Maschinen würden aufsteigen, würden dann nach einer gewissen Zeit Kontakt zu dem entführten Flugzeug haben und dabei würde sich eine Maschine hinter das Flugzeug setzen und eine würde auf gleiche Höhe fliegen, so dass der Pilot dieses Eurofighters, der auf gleiche Höhe fliegt, Blickkontakt ins Cockpit herstellen kann.
Also Sie sagen, eine Viertelstunde dauert das, bis der Eurofighter in der Luft ist. Wie lange dauert das dann in der Regel, bis er bei dem Flugzeug ist? Also wenn er, sagen wir mal, 600, 700 Kilometer weit weg ist, der Passagierflieger, dann könnte das ja nochmal eine halbe Stunde dauern, oder?
Das kommt drauf an. Da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Wo befindet sich dieses Flugzeug? Auf welchem Weg befindet es sich? Wie schnell kann ich dran sein? Das variiert sehr stark. Wenn ich es zu einem sehr frühen Zeitpunkt weiß, sind natürlich die Zeiten auch kürzer, die ich dahin kann.
Dann sind jetzt diese Maschinen da oben, sind angekommen bei der Passagiermaschine. Können die da irgendwas machen? Also vielleicht den Flieger abdrängen, ausbremsen oder sowas?
Vorweg, wir sind nicht auf einer Autobahn. Das Flugzeug kann auch nicht dazu gezwungen werden, rechts ranzufahren und zu parken. Funktioniert nicht. Also diese Varianten können wir weglassen. Die Möglichkeiten sind, also erstens, Blickverbindung mit ins Cockpit herstellen, das ist möglich. Die Besatzung, also die dort im Flugzeug sind, die Verkehrsmaschine, werden auch sehr deutlich aufmerksam darauf, dass da draußen ein Kampfflugzeug ist. Das ist auch sehr ungewöhnlich. Blickverbindung ist also herzustellen. Man kann die auffordern, die Funkverbindung aufzunehmen. Tun die das, kann man versuchen, sie mit Worten zu überzeugen. Nummer eins. Nummer zwei, auf Weisung einen Warnschuss abgeben. Der Warnschuss verändert aber an der Flugrichtung des Flugzeugs zunächst einmal gar nichts, sondern deutet der Besatzung, respektive natürlich die dort im Flugzeug sind, denen deutet es an, man meint es hier ernst.
Moment, Warnschuss ist aber dann keine Rakete, sondern so ein Maschinengewehrgeschoss.
Ganz genau, hier ist eine Waffe mit an Bord, die quasi Schüsse abgibt. Und diese Bordkanone dient dann tatsächlich dazu, vor das Flugzeug zu schießen. Und das könnte womöglich eine Reaktion erzeugen, weil es eine Ernsthaftigkeit ausdrückt, zusätzlich ausdrückt. Die nächste Variante, um das Flugzeug davon abzubringen, das hier genannte Ziel, in dem Fall ja ein Stadion, zu treffen, kann dann ganz zum Schluss nur noch der Abschuss sein.
Und das ist ja nun mal nicht möglich rechtlich. Also gibt es überhaupt keine gute Möglichkeit, die Maschine bzw. die Entführer irgendwie zu stoppen, wenn sie sagen, nee, ich ziehe das durch?
Eine gute Möglichkeit wäre mir nicht bekannt.
Ja. Jetzt ist dieses ganze Szenario relativ theoretisch, aber werden Kampfpiloten trotzdem auf solche Situationen vorbereitet? Habt ihr da ein Training, vielleicht sogar ein psychisches Training? Weil das ist extrem belastend, kann ich mir vorstellen.
Also man wird ja, eine Ausbildung ist ja nie auf einen genauen Einzelfall ausgerichtet. Man muss ganz deutlich sagen, die Piloten, die in der Luftwaffe als Jetpiloten eingesetzt werden, die haben erstmal ein intensives Auswahlverfahren durchlaufen. Die haben dann eine intensive Ausbildung in aller Richtung durchlaufen. Das bezieht sich auch auf psychologische Widerstandsfähigkeit. Und die haben sich natürlich auch mit Einzelfällen beschäftigt. Denn die Piloten, die in einem solchen Schutzflug eingesetzt werden, die befinden sich in Verbänden, die das als Hauptaufgabe haben und die beschäftigen sich natürlich damit, was kann da alles passieren, welche Varianten gibt es. Natürlich ist das durchdacht und hat man sich darüber Gedanken gemacht.
Jörg Langer, Oberstleutnant der deutschen Luftwaffe. Dankeschön. Also, ihr entscheidet heute Abend mit, hat der fiktive Luftwaffenpilot richtig entschieden oder falsch in der TV-Sendung heute Abend. Terror, ihr Urteil. Gleich ab 20.15 Uhr im Ersten und im Anschluss dann die Abstimmung. Und hart aber fair wird dann über diese Abstimmung diskutiert. Übrigens, ganz wichtig wäre vielleicht, dass in dem Augenblick, wo man weiß, da ist so eine Maschine unterwegs zum Stadion, dann das Stadion evakuieren. Ist eine gute Idee.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ihr habt es bei uns gehört heute. Die irakische Armee versucht gemeinsam mit kurdischen Peschmerga-Kämpfern die Stadt Mosul zurückzuerobern. Mit einer heftigen Militäroffensive gegen den sogenannten IS. Und die sozialen Medien, die machen was Komisches. Die machen es nämlich möglich, dass wir live dabei sind in diesem Krieg. Und dass wir da nicht nur zugucken können, sondern auch noch kommentieren und liken. Das führt zu sehr irritierenden Bildern, Verena.
Ja, denn mehrere Sender übertragen eben per Facebook Live Videos von der Militäroffensive. Heute Al Jazeera war ganz vorne, auch Russia Today hat das gemacht. Und wenn du dir das dann in der Timeline anguckst, diese Live-Übertragungen im Stream, dann siehst du eben nicht nur Panzer vor staubiger Landschaft und Explosionen im Hintergrund, sondern in dem Moment eben auch Herzchen und Daumen, die da durchs Bild tanzen. Als wenn du irgendwie im netten Katzenvideo wirst. Ja. Einfach weil das ein Feature ist, das Facebook Live anbietet. Und das wurde ja auch anderswo schon als äußerst unpassend kritisiert.
Aber es ist wirklich auf die Spitze getrieben in diesem Beispiel jetzt.
Ja, also das kritisieren auch viele auf der Seite von Russia Today Deutschland. Zum Beispiel Klaas Michel schreibt, auch wenn es interessant ist, unglaublich pervers, dass man vom Schreibtisch aus jetzt irgendwie beim Krieg dabei ist, fehlt nur noch, dass man beim Sterben zugucken kann. Und Martin Mascher meint, eigentlich unglaublich, live am Schlachtfeld zu sein. Das hat schon was sehr Bedrückendes. Ich persönlich finde, dass eigentlich ein Kommentar auf Z von Manuel Bogner es auf den Punkt bringt. Der schreibt, nur weil es die technische Möglichkeit gibt, das Publikum an einem Krieg in Echtzeit teilhaben zu lassen, heißt das noch lange nicht, dass man es tun sollte. Einen Angriff live zu senden und Zuschauerinnen und Zuschauern zu ermöglichen, mit Emojis zu reagieren, verhöhnt die Opfer dieses Krieges.
Also heute haben mehrere Sender Facebook live genutzt, um eben diese Offensive auf Mossul live zu übertragen. Und da sind halt eben auch die Herzchen und die Daumen nach oben durch die Bilder geflogen. Dankeschön, Verena. Das war's von uns, die Radio Wissen Redaktionskonferenz am Montagabend. Mit dem Studio Verena von Keitz.
Ja, gerne.
Und am Mikrofon war Ralf Günther. Bye-bye.
Die Radio Wissen Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.